Ankunft Frankfurt. Ich verlasse den Bus, der mich von der kleinen Maschine zum Terminal bringt. Viel Zeit bleibt nicht. Ich muss den Anschluss nach Leipzig kriegen. Der Check-in hat schon begonnen. Das Gepäck wird automatisch weitergeleitet. Mit schnellen Schritten gehe ich durch den Eingang in die stark belebte Flughalle. Leider ist es ein ganzes Stück Weg, denn ich muss das Terminal wechseln. Hunderten Leuten scheint es ebenso zu gehen. Alles wimmelt wild durcheinander. Eigentlich müsste die BAMS-Frau bald anrufen. Die plötzliche innere Hitze hat anscheinend weniger mit dem Umstand zu tun, dass ich schnell laufen muss, sondern vielmehr mit der psychischen Zwickmühle, in die ich langsam gerate. Es ist zum Verrücktwerden. Man hat sich auf mich eingeschossen, will mich missverstehen, will mir ganz offensichtlich rechtsradikales Gedankengut unterschieben. Ein Plan? Es sieht alles danach aus. Dass man mich beim NDR loswerden will, wird mir immer deutlicher. Blondinen brauchen halt manchmal etwas länger. Die Feministinnen geifern, sinnen danach, wie sie mich am wirksamsten abschießen können, und ihre Macht ist, wie man sieht, nicht zu unterschätzen. Der durch sie geprägte Zeitgeist und ihr Einfluss in den Medien auch nicht. Außerdem sind da die vielen kinderlosen Journalistinnen und eine Menge Männer, die sich nicht mehr trauen, den Mund aufzumachen, um das zu sagen, was ihnen eigentlich nicht gefällt. Ein schöner Schlamassel. Seit dem Eva-Prinzip werde ich geächtet. Und das ist nicht etwa das Ergebnis eines ausgeprägten Verfolgungswahns, sondern leider pure Wahrheit. Man darf heute nicht anderer Meinung sein als die große Masse. Wehe, wenn doch. Sie hatten nicht erwartet, dass nach dem Cicero-Artikel und ihren anschließenden deutlichen Warnschüssen überhaupt noch einmal etwas von mir käme. Sie werden es auch niemals dulden. Die Blondinendarstellerin, wie Alice Schwarzer mich in ihrem Denunziationsbrief bezeichnet hatte, solle gefälligst schweigen, ansonsten würde nachgeholfen. Sie hatten mir im Gegenteil signalisiert, dass sie wieder gut mit mir wären, würde ich es nach dem Cicero-Artikel nun dabei bewenden lassen. Einige wohlmeinende Damen der Hamburger Gesellschaft hatten mich nach einigen Wochen angerufen und darauf hingewiesen, dass der Bann von mir genommen werde und ich nun wieder Einladungen zu den begehrten Top-Events erhielte. Schließlich, so wurde mir in vertraulichem Tone mitgeteilt, hatte ich etliche ehrbare Leute mit diesem Artikel bis ins Mark getroffen. Aber jeder könnte schließlich einmal Fehler machen. Die darauffolgenden Bücher, die ich trotz dieser gnädigen Reaktion in der Folge veröffentlicht hatte, müssen auf Sie, die vermeintlich Mächtigen, wie ein Affront, wie eine ausgeklügelte Frechheit gewirkt haben. Fast scheint es, als hätte ich einzelne von Ihnen mit meinen Beiträgen wieder und wieder ganz persönlich beleidigt. Mache ich Ihnen Angst, weil ich über die Liebe spreche? Über die Liebe der Mütter zu ihren Kindern? Jener Form von Liebe, die sie selbst vielleicht einstmals nie erhielten? Über die Liebe zwischen den Menschen und die Liebe zu unserem Schöpfer? Ja, vielleicht ist es so. Dahinter sitzt nämlich noch tausendmal mehr Macht und Kraft, als die feministischen Einpeitscherinnen sie je erreichen werden. Wer schreit, hat Angst, sagte Mama immer. Ich schicke Thomas Schreiber vom NDR eine SMS, dass ich nun unbedingt mit ihm reden müsse. Wenig später schreibt er mir zurück:
Liebe Frau Herrmann, bitte später. Schreibe gerade unsere Meldung zur RAF, die wegen Redaktionsschluss dringend raus muss. Gruß TS.
Wie interessant. Und noch schreibt er: Liebe Frau Herrmann. Doch das wird sich sicher auch bald ändern. Das Handy klingelt. Die BAMS-Dame ist wieder dran. Sie will mir den Text zur Autorisierung vorlesen. Das wird jetzt schwierig. Überall ist Lärm, Lautsprecherdurchsagen und Stimmengewirr erfüllen die Luft. Ich versuche, dem hektischen Gewimmel zu entkommen und suche hinter einer Pappwand für einen Moment Ruhe. Es gelingt nicht wirklich, es bleibt vor allem laut. Auch drängt die Zeit, ich muss zum Flugzeug. All diese Widrigkeiten schildere ich der Redakteurin kurz. Es stört sie nicht sonderlich. Sie liest mir ein langes Zitat vor, das zusammengewürfelt worden zu sein scheint aus verschiedenen Informationen ihrer bisherigen Recherche. Dazu gehören die bereits zitierten Falschaussagen, die die Online-Journalisten von Barbara Möller abgeschrieben und um einige Erfindungen ergänzt haben, und meine letzten Äußerungen, die jedoch auch verdreht worden sind. Ich weise Sie darauf hin, dass es sich wieder um eine unvollständige und sinnentstellende Wiedergabe meiner Äußerungen handele. Ebenso sage ich ihr, dass ich derzeit immer noch keinen Zugang hätte zu meinem vollständigen Originalzitat aus der Buchvorstellung, dass ich jedoch ganz sicher niemals die Familienpolitik des Dritten Reiches gelobt hätte. Wieder zitiert sie etwas, was ich gesagt haben soll, was ich nicht will, was sie aber mit meinem Satz beschreibt. Nein, nein, so nicht, sage ich energisch. Es ist nicht mein Satz. Es ist auch nicht meine innere Haltung. Es geht weiter hin und her. Es ist nur noch ein Albtraum. Es wird furchtbar. Ich spüre es auf einmal deutlich. Mein Körper fängt an zu zittern. Mir ist kalt. Tränen steigen hoch. Ich versuche, sie wieder zurückzudrängen. In meinen Ohren beginnt es zu rauschen. Ich fühle mich krank und mutterseelenallein. Warum hört mir keiner zu? Genügt es nicht, dass ich mich mein Leben lang nachweislich anders verhalten habe, als es mir hier unterstellt werden soll? Ich habe keinen Nationalsozialismus gelobt. Nein, nein, was soll ich denn noch tun? Schreien? Herr im Himmel, hilf mir. Die Frau am anderen Ende redet und redet und das Kuddelmuddel ist komplett. Ich verstehe, dass sie sich noch einmal melden wird. Es wird jedoch kein weiteres Telefonat mehr zwischen uns geben. Sie meldet sich nicht. Stattdessen wird am folgenden Tag ein Bericht erscheinen, der mir den letzten Todesstoß versetzt. Die Bild am Sonntag wird später davon ausgehen, dass ich in diesem Telefonat ausgerechnet das altbekannte falsche Zitat autorisiert haben soll und druckt es als das meinige ab. Die Logik dahinter erschließt sich mir bis heute nicht.